Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch kennt Instagram bzw. verwendet es auch? Wer ist auf Instagram unterwegs? Eine Person, zwei, drei. Ehrlich, nur so wenige. Vielleicht sind zu Hause ein paar mehr, die da unterwegs sind. Instagram ist eine Plattform, wo man Bilder posten kann und dann auch ein bisschen was dazu schreiben kann. Aber man kann auch kleine Videos drehen. Die nennt man dann Reels, warum auch immer. Und diese Videos kann man dann nacheinander anschauen. Und die Videos, die besonders gut ankommen, sind Videos, wo Tiere drin vorkommen. Katzen, Hunde. Ich gestehe, ich like auch diese Videos. Da denke ich oft, oh, ist das süß. Ja, ich gehöre leider dazu. Und dann gibt's Videos, die aber auch so Lebensweisheiten weitergeben und manchmal auch Videos, die einen empören, wo man sagt, ja, das ist ein absolutes Unrecht und dann kann man viel kommentieren. Ich möchte euch heute den Predigttext in zwei solchen Videos erzählen. Stellt euch vor, da ist ein Video, ein Reel, wo ein sehr armer Mann, der wirklich nicht viel hat, der in einer ärmlichen Hütte wohnt, sein Haustier präsentiert, nämlich ein Lamm. Ein kleines Lamm, das er wie ein Hund oder eine Katze füttert, streichelt. Es folgt ihm auf Schritt und Tritt. Es hört auf einen bestimmten Namen und er nimmt es auf seinen Schoß und er kuschelt mit dem kleinen Tier, als ob es sein eigenes Kind wäre. Und viele Herzen fliegen ihm zu. Ich würde es auch liken, weil ich es einfach süß finde, wie das kleine Lamm vielleicht ein Kindersatz sogar ist. Und das nächste Video zeigt einen reichen, muskelbepackten Multimillionär, der alles hat, schicke Wohnung, mehrere Autos, der sich alles leisten kann. Und auf einmal erkennst du in seinem Video das Schaf, dieses Lamm aus dem Video von dem anderen, von dem armen Mann, wie er es heimlich stiehlt und sich auch noch lustig darüber macht. Und nicht genug damit, sondern er schlachtet das Lamm. Und er setzte seinen Freunden vor und feiert eine richtige Party. Also ich bin so empört, ich bin richtig zornig und denke mir, ja, die Reichen, die können sich alles leisten. Unglaublich, was der sich da rausgenommen hat. Dem armen Mann das Liebste zu nehmen, obwohl der ja nichts hat außer dieses Lamm. Jetzt hören wir den Predigttext aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König, zu David, und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigem Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben und das Lamm muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. Und so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt und dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dies und das geben können. Warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter Uriah auf dem Gewissen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen und dann hast du dir seine Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Es ist ein Text aus dem Alten Testament und wir könnten sofort moralisch werden. Ich glaube, wir müssen gar nicht groß darüber reden. Wir wissen, wovon dieses Gleichnis und dann eben auch die Klarstellung durch Nathan handelt. Wir kennen König David, wir wissen, dass er Ehebruch begangen hat mit der Frau von Uriah, dass er ihn hat umbringen lassen, in die erste Reihe stellen lassen bei einem Krieg. Und es war relativ klar, dass er dort umkommen würde, was dann auch passiert ist. Wir kennen diese Geschichte und wir können sofort moralisieren und sagen, brich nicht die Gebote, erhebe dich nicht, halte dich nicht selbst für klug. Aber weil ich jetzt eben die letzten Donnerstage viel bei der Sommerbibelschule war, die sich ja auch mit alttestamentlichen Texten beschäftigt, habe ich gedacht, ich möchte es jetzt mal so machen, wie die Doris Lehnhardt uns es in den letzten beiden Abenden vor allen Dingen nahegebracht hat. Denn selbst beim Bibellesen tendieren wir Christen dazu, immer direkt gleich zu fragen, was hat's mit mir zu tun? Wo muss ich was ändern? Was kann ich daraus lernen? Das ist auch in Ordnung, das ist nicht falsch, da kommen wir heute auch dazu. Aber die erste Frage sollte sein, was lerne ich über Gott in diesem Text? Was sagt mir dieser Text über Gottes Wesen? Denn wenn wir Gottes Wesen kennenlernen, wenn wir unser Gottesbild auch korrigieren lassen, richtigstellen, wenn wir Gott so kennenlernen, wie er wirklich ist, und ihn lieben lernen, so wie er wirklich ist, werden wir das automatisch auch widerspiegeln in unserem Leben. Es wird uns beeinflussen bei allem, was wir tun und denken. Deshalb habe ich mich heute mal so dem Text genähert. Und das Interessante ist, dass es am Ende auch um die Gefühle Gottes geht, so wie am letzten Abend in der Sommerbibelschule. Und das Interessante ist, es geht am Ende sogar um den Zorn Gottes, was am ersten Abend der Sommerbibelschule eine Rolle gespielt hat. Also, aber zunächst möchte ich euch 3 Wesenszüge Gottes näher bringen, die ich in dem Text erkenne und die ihr sicherlich auch erkennt. Das erste ist, vor Gottes Augen ist alles offenbar. Wir wissen das, aber wir vergessen es gerne immer wieder und manchmal ist uns auch so ein allwissender Gott unangenehm. Wir möchten ja vielleicht manchmal gerne Dinge verbergen, aber das, was gilt, ist, und das finden wir auch mehrmals in der Bibel, zum Beispiel aber im ersten Buch Samuel Kapitel 16, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das heißt, wir Menschen sind auf das Äußerliche oft begrenzt, aber Gott schaut immer tiefer, Gott kann ins Verborgene schauen. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn du fastest, dann geh in dein Kämmerlein, bete dort, tu das so, dass es die Leute nicht merken, weil Gott sieht in das Verborgene. Auch wenn all die anderen es nicht sehen, aber Gott sieht es. Gott ist ein Gott, der ins Verborgene schaut, er ist ein allwissender Gott. Das Interessante ist, dieser Vers, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Einige von euch wissen es vielleicht. Das kommt aus der Berufungsgeschichte des David. Als David als Jüngster, als Unscheinbarer, als der kleine Hirte auf dem Feld auserwählt wird und gesalbt wird. Da waren seine Brüder, die waren groß und stattlich. Aber Gott sagt dem Propheten, nein, schau nicht auf das Äußere, ich schaue aufs Herz und der David gefällt mir, sein Herz gefällt mir, den möchte ich auserwählen, um der nächste König zu sein. Und Gottes Wesen ändert sich nicht. In Davids Leben ist total viel passiert, es ist eine ganz interessante Lebensgeschichte von David und jetzt ist er schließlich König geworden, er ist reich, er ist einflussreich, er hat Macht. Aber Gott ist immer noch derselbe. Gott ist immer noch der, der in sein Herz schaut. Und Gott hat in dem Herzen etwas entdeckt, was ihm nicht gefällt, worunter Gott leidet, was ihn zornig macht. Nämlich dieser Hochmut. Gott ist ein Gott, der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit lieb hat. Du kannst dich selbst und du kannst die Menschen betrügen. Du kannst Dinge verstecken vor dir selbst, vor anderen. Du kannst Dinge verdrängen. Du kannst auch versuchen, es vor Gott zu verstecken, aber das funktioniert nicht. Du kannst vor Gott nichts verstecken. Es ist so einfach und doch so schwer. Wir alle kennen das Sprichwort Ehrlichkeit währt am längsten und wir wissen auch, dass das stimmt. Und trotzdem sind wir versucht, uns irgendwie äußerlich größer zu machen, hübscher zu machen, einflussreicher zu machen. Kleider machen Leute, auch dieses Sprichwort gibt es. Wir versuchen uns so hindurchzuschlängeln bei der Steuer, bei bestimmten Rechnungen. Wir verheimlichen vielleicht Affären, Seitensprünge, Dinge, die wir meinen, im Verborgenen zu tun. Und manchmal denkt man sogar, man kommt ganz gut durchs Leben. Aber wenn du wirklich Veränderung in deinem Leben willst und wenn du dich nach Veränderung in der Nachfolge sehnst, dann fang dort an, ehrlich und aufrichtig vor Gott zu sein, auch mit deinen Zweifeln, mit deinem Zorn, mit deinen Fragen, mit deiner Last, mit deinen Verletzungen. Solange du Dinge vor Gott zurückhältst, kann Gott auch in diesen Bereichen nicht wirken in deinem Leben. Zweitens, vor Gott sind alle Menschen gleich wertvoll. Steht sogar in der Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar und alle sind gleich. Man soll sie niemanden benachteiligen. Auch in der Bibel steht das immer wieder. Ich habe hier einen Vers aus dem zweiten Buch Chronik, Kapitel 19. Darum lasst die Furcht des Herrn, also die Ehrfurcht vor dem Herrn, bei euch sein. Haltet und tut das Recht, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, keine Ungerechtigkeit, noch Ansehen der Person, noch Annehmen von Geschenken. Auch das wird immer wieder wiederholt. Gott ist nicht bestechlich. Er bevorzugt weder den Reichen noch den Armen. Wir wollen manchmal die Armen bevorzugen oder den Schwachen. Aber Gott bevorzugt niemanden. Vor Gottes Angesicht stehen wir alle auf derselben Stufe, alle, die wir heute hier sind. Es gibt niemanden, der ein bisschen höher steht, wo Gott mehr gefallen hat oder den Gott bevorzugen würde. Er schaut nicht auf unsere Äußerlichkeiten, auf unsere Stellung, auf unseren Machteinfluss. In diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, lernen wir, dass der Uriah Gott genauso wichtig ist wie der mächtige König David. Wo wir doch denken würden, na, der David ist doch schon irgendwie wichtiger. Also ich meine, der leitet ja zumindest dieses ganze Land, das ganze Volk Israel. Wenn der nicht mehr da ist, wer dann? Gott benachteiligt Uriah nicht. Er sagt nicht, ach, das Leben dieses 0815 Menschen ist mir egal. Also ob da jetzt einer mehr stirbt in der kriegerischen Auseinandersetzung, wen interessiert's? Und ob der David jetzt eine Frau mehr hat? Der David ist mir lieb, den habe ich doch auserwählt, zu dem muss ich halten. So wird uns Gott hier nicht vorgestellt. Gott agiert hier durch seinen Propheten wie ein Gott, der um das Leben seiner Kinder eifert, dem nichts entgeht. Und der, wenn er das Unrecht sieht, den das nicht unberührt lässt. Wir denken das manchmal bei all dem Leid, was passiert in der Welt, dass es Gott nicht kümmert, aber es kümmert ihn. Und das, was du fühlst im Angesicht von Ungerechtigkeit und Leid, das fühlt Gott auch. Kommen wir gleich noch dazu. Gott verschließt nicht die Augen vor dem Unrecht, das geschieht. Selbst wenn das Unrecht ein Unrecht ist, das eins seiner Kinder tut. Einer seiner Auserwählten. Wenn wir als Christen andere Christen verletzen, ist das nichts, wovor Gott seine Augen verschließt und sagt, ist schon in Ordnung. Gehört dazu, es menschelt halt mal. Gott sieht das Herz an, Gott sieht ins Verborgene, Gott sieht das Unrecht, das geschieht. Wir machen diese Unterschiede zwischen Macht, Einfluss, Reichtum, Wichtigkeit eines Menschen. Vielleicht halten wir uns manchmal selbst für unwichtig und denken, ja, diese Verletzung muss ich irgendwie damit leben, weil der andere, der mich verletzt hat, ist ein Leiter, ist jemand, der Einfluss hat. Vielleicht haben wir auch Angst vor dieser Person. Gott ist das nicht egal, wenn du verletzt wirst, wenn dir Ungerechtigkeit geschieht. Und auch wir Leiter, und da zähle ich mich jetzt mal dazu als Pfarrerin, wir im Kirchenvorstand, auch wir müssen das immer wieder verstehen. Wir stehen alle auf einer Stufe. Auch wir müssen immer wieder uns selber reflektieren, Schuld bekennen, unsere Beziehung zu Gott reinigen, demütig sein. Wenn du Veränderung in deinem Leben willst, dann werde nicht nur ehrlich vor Gott, sondern fang an, jeden Menschen, so gut es dir möglich ist, gleich zu behandeln. Und hör auf, die Gunst eines besonderen Menschen zu suchen, eines einflussreichen Menschen, und die Gunst eines niedrigeren Menschen zu missachten. Fang an, so zu leben, wie es Gottes Wesen entspricht, Sei aufrichtig und sieh nicht auf die Stellung oder den Besitz oder den Intellekt eines Menschen und mach deine Beziehung davon abhängig. Und das dritte ist, Gott ist treu und gerecht. Fünftes Buch Mose 32, seine, also Gottes Werke, sind vollkommen. Alles, was Gott tut, ist vollkommen. Denn alle seine Wege sind recht, richtig, gerecht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Treue und Gerechtigkeit, das ist Gottes Charakter. Genauso wie Allwissenheit und Gleichbehandlung. Aber Gottes Treue können wir nicht mit einem Hund vergleichen, der treu neben uns herläuft und der alles so macht, wie wir es uns wünschen und wir es uns vorstellen. Der alles mit sich machen lässt. Gottes Treue ist eine Treue, die unsere Untreue aushält. Die uns nicht verlässt, auch wenn wir Gott verlassen. Aber weil Gott auch Gerechtigkeit ist, muss er dieses Unrecht, was er sieht, was er wahrnimmt, auch ansprechen, den Finger in die Wunde legen. Und das ist das, wo ich denke, aus dem Grund können wir Gottes Gerichte, seine Gerechtigkeit, seine Urteile annehmen, auch wenn die hart sind, und sie sind hart, weil sie eingebettet sind in seine Barmherzigkeit, in seine Treue. Ja, Gott spricht ein Urteil und er trennt die Spreu vom Weizen. Aber er ist treu und gerecht. Er ist barmherzig und gnädig. Ich muss keine Angst vor diesem Urteil haben. So wie David auch keine Angst hatte, in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen. An einer Stelle sagt er das: Ich will nicht in die Hände der Menschen fallen, denn die sind unbarmherzig. Die machen so lange, bis sie mich töten. Lass mich in die Hände des lebendigen Gottes fallen, denn da vertraue ich immer noch darauf, dass der barmherzig mit mir ist. Vor Gottes Augen ist nicht nur alles offenbar, vor ihm sind nicht nur alle Menschen gleich und er ist nicht nur treu und gerecht, sondern Gott ist eine Person, die Gefühle hat. Und da komme ich zu dem Thema, was am letzten Donnerstag in der Sommerbibelschule Thema war, Gottes Gefühle im Alten Testament. Ich fand total interessant, dass die Doris Lehnhardt uns erzählt hat, dass unser Gottesbild sehr vom Neuen Testament, auch von der griechischen Philosophie geprägt ist. Wir zimmern uns manchmal doch so ein eigenes Gottesbild, einen abstrakten Gott, eine übernatürliche Kraft, eben manchmal so dieser unpersönliche Gott, wo wir alles hineinfrachten, was uns gefällt, was gut tut, was angenehm ist. Aber Gott ist ein Gott, der persönlich ist, der eine Person ist und der Gefühle hat. Und im Grunde genommen macht das total Sinn, das ist sogar logisch, weil Gott uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wenn wir Gefühle haben, warum sollte Gott keine Gefühle haben? Und das Interessante ist, dass sich in Davids Zorn, in seinem Empören über diesen Mann, den reichen Mann in dem Gleichnis, das ist eigentlich Gottes Zorn gegenüber David. So wie sich David über diesen reichen Mann empört und zornig und wütend ist, was für ein Unrecht er tut und dass er ihn strafen will, da spürt David etwas von dem Zorn, von dem Unmut, von der Empörung, die Gottes Empörung, Gottes Zorn, Gottes Wut ist. Gott kann es nicht akzeptieren, dass David, sein Sohn, sein Kind, sein Auserwählter, so etwas gemacht hat. Es verletzt Gott. Es enttäuscht ihn vielleicht sogar. Für mich war das schon nochmal ein neuer Gedanke, Gott diese Gefühle zuzugestehen. Ich möchte sie ja auch mir selbst und euch zugestehen. Und jetzt wird's noch krasser. In dem Zorn Gottes, den David spürt und der sich eigentlich gegen das Unrecht wendet, das David getan hat, gibt es jemanden, der diesen Zorn auf sich genommen hat, stellvertretend? Damals noch nicht. David musste eine gewisse Strafe spüren. Es ist nämlich sein erstes Kind gestorben. Das Kind, was er mit Batseba hatte. Mit der Frau, mit der er den Ehebruch begangen hat. Aber wir heute dürfen wissen, wer dieses Lamm ist, das geopfert wurde für das Unrecht, das Menschen tun. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig, heilig zu nehmen, Ruhm, Ehre und Anbetung. Es gibt ein Lamm, dass auch dem, dem es gehörte, das Wichtigste war. Dass all dieses Unrecht, das ganze Leid der Welt, alle Ungerechtigkeiten, alle Missbrauchsskandale, und es gibt immer welche, der das alles auf sich genommen hat. Wenn du fragst, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu, dann möchte ich dir heute sagen, er leidet genauso wie du. Er trauert genauso, er ist genauso verletzt, genauso empört, genauso wütend. Wenn du das für dich erkennst, wenn du dich einlässt auf Gottes Gefühle, werde sein Sprachrohr, lass dich von ihm gebrauchen. Lass dich auf ihn ein, das ist Nachfolge, Gott so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und vielleicht auch neue Seiten an ihm kennenzulernen. Und immer besser zu verstehen, dass wir seine Ebenbilder sind. In dem, was wir verstehen, was wir fühlen, wie wir leben. Und wir haben, gerade auch wir Leiter, viele waren ja auf dem Willow Creek Leitungskongress, wir als Leiter haben hier so ein wunderbares Vorbild in David, wie wir unsere Leiterschaft leben können. Ich möchte mir David als Vorbild nehmen. Er ist uns ein Vorbild darin, demütig zu sein, trotz seiner hohen Stellung und seines Einflusses, seiner Macht und seines Reichtums. Er ist uns ein Vorbild darin, offen und ehrlich zu sein. Denn am Ende sagt er, und das ist der 13. Vers, der dann nach den Worten von Nathan kommt, er sagt zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er bereut seine Schuld. Es gibt Psalmen, wo wir die Schuld, das Schuldbekenntnis Davids nachlesen können, zum Beispiel Psalm 51. David ist offen und ehrlich. Und er, indem er seine Schuld bekennt, hebt er Uriah auch wieder auf dieselbe Stufe wie sich selber. Er versteht, dass Uriah das nicht verdient hat, was er getan hat. Und er ist durch sein Sündenbekenntnis Gott treu. Das heißt, er spiegelt in allen Dingen Gottes Wesen wider. Ich bin dankbar für dieses Vorbild und dankbar, dass der Gott, der durch Nathan gesprochen hat, auch heute noch zu uns spricht und genau so in unserem Leben handelt. Gnade sei mit euch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen.